Schlag mit mir das Richterbuch auf, im 10. Kapitel. Ich möchte vor allem über die ersten Verse heute sprechen und wir lesen die ersten 9 Verse. Aus dem Richterbuch, Kapitel 10, Vers 1 bis 9. Und nach Abimelech stand auf, um Israel zu retten, Tola, der Sohn des Puwa, des Sohnes des Dodo, ein Mann aus Issachar. Er wohnte in Schamir im Gebirge Ephraim und er richtete Israel 23 Jahre. Und er starb und wurde in Schamir begraben. Und nach ihm stand Jair auf, der Gileaditer. Er richtete Israel 22 Jahre und er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten und sie hatten 30 Städte. Diese nennt man die Zeltdörfer Jairs, bis auf diesen Tag. Sie liegen im Land Gilead. Und Jair starb und wurde in Kamon begraben. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Sie dienten den Baalim und den Astaroth und den Göttern Arams und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Söhne Ammon und den Göttern der Philister. Sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon, und sie zerschmetterten und zerschlugen die Söhne Israel in jenem Jahr, und zwar 18 Jahre lang alle Söhne Israel, die jenseits des Jordan waren im Land der Amoriter, das in Gilead ist. Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in großer Bedrängnis. Der Abschnitt zeigt etwas, ja, fast ein Querschnitt aus diesem Buch der Richter, damit wir den Anschluss haben, auch um unsere Gäste willen, nochmal ein kurzer Rückblick. Das Buch der Richter, wenn wir den ersten Vers aufmerksam gelesen haben, es stand auf, um Israel zu retten, Tola und so weiter. Die Richter, es sind auch Retter. Und darum können wir es mit Recht ein Retterbuch nennen. Es ist ein Buch des Abfalls des Volkes Gottes, ein Buch der Kanaanisierung des Volkes Gottes, wo wir sehen, wie das Volk Gottes abfällt, aber gleichzeitig ein Buch, wo die Rettung Gottes dargestellt wird, trotz aller Untreue der Menschen, immer wieder. Und wenn ihr euch erinnert, im vorigen Kapitel, in Richter Kapitel 9, ein sehr langes Kapitel, da ist etwas beschrieben von dieser Kanaanisierung. Der Sohn des Richters Gideon, Abimelech, er ist schon ein halber Kanaaniter, denn Gideon hat sich diese Frau aus Sichem genommen und aus dieser Verbindung ist Abimelech entstanden und die Sichemiter, es waren Kanaaniter, so ein halber Kanaaniter, ein halber Israelit. Er lässt sich zum König erheben und 3 Jahre richtet er richtet nicht in Israel, sondern er herrscht als König, ohne dass irgendwer aufsteht und sagt, was fällt dir ein, wer hat dich zum König gemacht? Die Kanaaniter, die Sichemiter hatten ihn zum König gemacht. Und dann ist es ein Kapitel voller Mord und Totschlag, ein furchtbares Kapitel, wo man sieht, wie das Volk Gottes damals heruntergekommen ist und wie Chaos, Anarchie geherrscht hat unter diesem Namenskönig, der nicht wirklich ein König war, Abimelech. Und damit wir den Zusammenhang lesen und die Verbindung zum vorigen Kapitel noch haben, der letzte Vers des vorigen Kapitels, hier ist zusammenfassend gesagt, die ganze Bosheit der Männer von Sichem ließ Gott auf ihren Kopf zurückkommen, so kam über sie der Fluch Jothams des Sohnes Jerubbaals. So, ohne jetzt auf die Details noch einmal einzugehen, es kam auf sie der Fluch Jothams, des Sohn Jerubbaals, das war Gideon, dieser Fluch, wo Jotham gesagt hat, wenn das von Gott ist, dann soll es euch gut gehen, aber wenn es nicht von Gott ist, dann seid ihr verflucht. Und der Fluch Gottes kam über sie. Das Kapitel endet mit dem Fluch. Was passiert, wenn der Fluch Gottes über die Gottlosen vollzogen wird? Das sehen wir hier, Kapitel 10. Es kommt der Frieden. Es kommt der Friede. Es ist so lange kein Friede, wie die Gottlosen in ihrer Gottlosigkeit leben und über das Land herrschen. Solange gibt es keinen Frieden. Aber wenn der Fluch Gottes vollzogen wird, kommt der Frieden. Und dann ist schnell die Gottlosigkeit der Gottlosen vergessen. So heißt es hier in Vers 1. Nach Abimelech stand auf, um Israel zu retten, Tola und so weiter. Nach Abimelech, so. Abimelech ist Vergangenheit. Diese gottlose Zeit ist vorbei. Und jetzt, in Gottes Gnade, lässt er einen Retter erstehen. Es stand auf, um Israel zu retten, Tola. Der Sohn des Puva, des Sohnes des Dodo, ein Mann aus Issachar. Und das zeigt, es ist Hoffnung. Auch wenn solche finstere Zeiten sind, wie wir es im vorigen Kapitel gelesen haben, Gott schenkt Hoffnung. Das ist auch dieses Thema des Retterbuches. Auch wenn der Abfall groß ist, die Finsternis groß ist, als Gottesvolk brauchen wir, dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren. Wenn wir uns umschauen in unserem Land, sehr vieles drückt uns immer wieder nieder, weil wir denken, so viel Gottlosigkeit, so viel Sünde, so viel Gefahr von Krieg und Durcheinander und Chaos. Aber Gott zeigt uns hier, es ist Hoffnung. Abimelech ist tot, er ist bald vergessen. Gott erweckt einen Richter, der Ordnung nach dem Chaos herstellt. Und nach 3 Jahren Mord und Totschlag schenkt Gott eine Friedenszeit. So, das ist mein Thema für heute, Friedenszeiten. Ruhe nach dem Sturm, Friedenszeiten. Kapitel 9, wir haben einen Sturm gesehen, der über das Land hinwegfegt, diese Unmoral und Mord und Totschlag. In der Vorsehung Gottes haben wir heute Morgen auch in der ersten Stunde darüber gesprochen, der größte Krieg, der seit Anbeginn tobt, das ist wirklich der Krieg des Menschen gegen Gott, wo Gott sich der Mensch sich in seiner Sünde gegen Gott erhoben hat. Und dann kam der Friedefürst Jesus Christus und hat den Tod getötet und hat für uns Frieden gemacht mit Gott. Und das hier ist so ein kleines Abbild davon. Jeder Krieg zeigt etwas von diesem grässlichen Krieg, den wir, die ganze Menschheit, gegen Gott haben. Aber jeder Friede hat auch so einige Anzeichen von dem Frieden, den Gott uns schenkt. Und letztlich ist jeder Friede, jede Friedenszeit ein wunderbares Geschenk Gottes. Es ist Hoffnung. Auch wenn die Gottlosen toben, es ist Hoffnung. Eine Zeit lang lässt Gott es zu, dass sie sich in ihrer Bosheit austoben. Aber dann lässt er ihre Bosheit auf ihren Kopf kommen, der Fluch trifft ein und Friede. Zumindest für eine Zeit lang hier auf Erden, auch wenn jeder Friede hier auf Erden ein Ende hat. Aber es ist ein Zeichen darauf, es kommt der Friede, den Gott schenkt, wo der Fluch endgültig ausgeführt wird und dann ein neuer Himmel, eine neue Erde sein wird, wo kein Fluch mehr sein wird, wo wir in ewigem Frieden bei unserem Friedefürst sein werden. Hier ein kleiner Hinweis darauf, Friedenszeiten, Ruhe nach dem Sturm. Eine Bemerkung noch vorweg, dieser gottlose Abimelech, er bekommt ein ganzes langes Kapitel, sogar das längste Kapitel im Richterbuch 9, 57 Verse, für sich. Und hier der Richter Tola, 2 Verse. Der Richter Jair nach ihm, 3 Verse. Ich kann auch fragen, gibt es Leute, die ihren Sohn nach Tola nennen? Also ein paar Namen aus dem Richterbuch sind sehr beliebt, auch unter Christen. Ich kenne eine ganze Reihe von Deborahs, wunderbar. Gideon gibt's auch, ne? Ist auch ein wunderbarer Name aus diesem Buch. Aber einen Tola habe ich bisher noch nicht kennengelernt. 2 Verse, ja. Der Gottlose bekommt dieses ganze Kapitel und die Gottesfürchtigen, so ein paar Verse, obwohl die Zeit dieser Gottlosigkeit, wo Abimelech geherrscht hat, es waren ja nur 3 Jahre. Während hier Tola, Jair zusammen, das sind 45 Jahre Frieden. Also 3 Jahre Frieden, Krieg, eine Menge zu berichten. 45 Jahre Frieden, Was willst du darüber sagen? Ein paar Verse. Wir können daraus lernen, die besten Männer sind nicht die bekanntesten. Über Abimelech wissen wir sehr viel. Wir erfahren sehr viele Details aus seinem Leben. Im Vergleich dazu wissen wir von Tola, von Jair fast nichts. Aber schon die Tatsache, dass diese beiden Männer in diesem Buch, in diesem Richterbuch, ja so kurz abgehandelt werden, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Denn das Thema ist ja der Abfall von Gott. Und das waren zwei Männer, sie waren dem Herrn treu. Sie waren dem Herrn treu. Nicht das sind die größten Männer in der Welt, die den meisten Lärm verursachen. Strebe danach, Gutes zu tun und nicht danach, berühmt zu werden. Schlagzeilen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen. Auch wenn Menschen dir den Dank schuldig bleiben für das, was du in aller Stille, vielleicht unbemerkt, Gutes tust, der Herr merkt's. Der Herr Jesus sagt, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Wenn du nur um aller Stille auch nur kleine Dinge, kleine Gutes tust, was keiner merkt, der Herr sagt, du wirst deinen Lohn dafür nicht verlieren. Auch wenn Menschen es dir nicht danken, sei zufrieden und glücklich, wenn du auf dem Weg der Nachfolge bist, einfach nur Gutes tust an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, nur dienen in aller Stille, keine Schlagzeilen, nicht berühmt, nicht viele Zeilen wie Abimelech, einfach nur so nebenbei ein Gotteskind, das seinen Platz ausfüllt wie Tola, der Richter. Friedenszeiten. So, lass uns einen kurzen Blick näher auf Tola richten. Tola, der Retter Israels. Friedenszeiten gibt es dann, wenn Gott Retter erweckt. Männer wie Tola, die aufstehen, um dem Chaos und dem Morden ein Ende zu bereiten. Wenn man mal nachguckt, was Tola heißt, ist ein ganz normales Wort im Hebräischen und heißt Wurm. Vielleicht noch ein Grund, warum nicht so viele Leute ihren Sohn Tola nennen. Wurm. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe ungefähr 16 Stellen gefunden in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt. Die bekannteste ist aus Psalm 22, Vers 7, dieser messianische Psalm, der Leidenspsalm Jesu. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. In der Schriftlesung haben wir Jesaja 53 gelesen, wo das ausgelegt wird und noch ausgebreitet, wie sehr sich Jesus erniedrigt hat, wie er zum Spott wurde, wie er gelitten hat und verachtet war von den Menschen. Er war ein Wurm. Und so ist Tola in aller Niedrigkeit und Unbekanntheit doch ein leichter Hinweis auf den Herrn Jesus, der auch zu einem Wurm wurde. Auch darin, dass es von Tola heißt, er stand auf, um Israel zu retten. Wofür kam Jesus in diese Welt? Um sein Volk zu retten. Nicht nur Israel, dieses kleine Volk im Vorderen Orient, sein Volk, das heißt weltweit aus allen Völkern und Sprachen, alle die, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, ein großes Volk. Aber Tola, zunächst mal ein verächtlicher Wurm, aber ein Retter Israels. Was hat er gemacht? Was erfahren wir von diesem Retter? Nun, in den zwei Versen ist das, was er gemacht hat, beschrieben mit einigen Verben. Verben sind Tu-Wörter. Da sieht man, was er getan hat. Und zusammenfassend, er stand auf, um Israel zu retten. Er richtete Israel. Er starb und wurde begraben. Kurz und bündig sein Leben zusammengefasst. Und in dieser Kürze, in dieser Abfolge, sieht man, dass es ein geordnetes, friedliches Leben im Dienst des Herrn war, was dem hingegeben war, Israel zu retten und zu richten. Das heißt, sie von dem, was angerichtet war an Schaden durch den Vorgänger, durch Abimelech, davon wieder zu retten und nun Ordnung aufzurichten. Und das geht Hand in Hand damit zu richten, das heißt Recht aufzurichten. Deswegen haben wir in Deutsch diese Handyadioin. Ordnung und Recht aufzurichten, das gehört zusammen. Die beiden Dinge. Es gibt keine Ordnung ohne Recht und für Recht brauchst du die Ordnung. Dafür kam er, er kam zu retten und zu richten und dann starb er und wurde begraben. Wenn du das Leben des Herrn Jesus in ganz kurz zusammenfassen wolltest, dann wäre das ziemlich so. Er kam, um sein Volk zu retten, um das Recht Gottes aufzurichten und dann starb er. Dann wurde er begraben und wir können bei Jesus noch dazu hinfügen, er stand auf. Er stand auf von den Toten. So Tola, ein gutes Abbild auf den Herrn Jesus Christus. Ein geordnetes, segensreiches Leben. Ein echter Retter, ein von Gott berufener Richter, der nach dem Chaos nun als Mann des Friedens aufstand und Ordnung und Recht im Land aufrichtete. Deswegen habe ich gesagt, Tola, der Retter Israels. Das war sein Dienst. Sein Dienst war Ordnung und Recht aufzurichten in einem Land, das völlig in Chaos versunken war. Wenn er zurückdenkt an das vorige Kapitel, wie es möglich war, wie die sich gegenseitig umgebracht haben, wie Abimelech seine 70 Brüder auf einem Stein hinrichten, also abschlachten konnte, ohne dass ein Richter da war, der ihn zur Rechenschaft gezogen hat. Dass er sagen konnte, ich bin jetzt König in Israel, ohne dass irgendwer in Israel gesagt hat, nach welchem Recht? Und dass die sich dann gegenseitig so bekriegt haben, ohne dass irgendwo das etwas mit Recht zu tun hatte. Wie tief muss ein Land gesunken sein, in dem sowas möglich ist? Und was für eine Arbeit wird es sein, ein solches Land nun wieder zu ordnen? Und zu sagen, schau, hier sind Gesetze, das ist das Gesetz Gottes. Wir haben es auch vorhin gelesen im Gottesdienst. Das sind die Gebote Gottes. Und wenn wir hier Frieden im Land haben wollen, müssen wir uns nach diesen Geboten Gottes richten. Keine Kleinigkeit, die hier in einem Vers über Tola gesagt wird. Israel zu retten und zu richten. Frieden dadurch aufzurichten, dass er Ruhe, Ordnung, Gesetz aufgerichtet hat. Tola, er sorgte für Ruhe nach dem Sturm. Und Israel hat ihm eine Friedenszeit von 23 Jahren zu verdanken. Noch einmal als Anwendung. Es ist gut, in aller Stille und Demut ein geordnetes Leben zu führen, das in allem dazu dient, Frieden und Ordnung herzustellen und zu bewahren. Und das wünschen wir uns als Gemeinde. So, ich habe es vorhin auf jeden Einzelnen angewendet. Das ist notwendig, aber als Gemeinde ist das auch ein Auftrag, den wir hier in dieser Welt haben. Und wir wünschen uns das als evangelisch-reformierte Baptistengemeinde hier in der Umgebung von Wetzlar, hier in Kleinaltenstädten, still und in der Ordnung Gottes dem Herrn zu dienen und so den Frieden Gottes zu verkündigen und zu wahren, indem wir Recht und Ordnung verkündigen und da, wo wir Verantwortung haben, aufrechterhalten. Wenn wir zur Reformation unseres Landes, zur Rettung von Menschen beitragen wollen, dann geht es nicht darum, dass wir Geschichte machen. Es geht nicht darum, dass wir in den Medien oft erwähnt werden und immer mal wieder so ein Artikel in der Zeitung, in der Wetzlarer Neuen Zeitung erscheint über uns, was wir wieder Schönes gemacht haben. Nein. Wir wollen damit zufrieden sein, auch wenn es bedeuten würde, verachtet und gering geschätzt zu werden, wie ein Wurm, wenn wir nur dem Herrn in aller Stille dienen dürfen. Paulus schreibt in Römer 12, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Wie Tola, der Wurm. Friedenszeiten kommen durch Friedensmänner, die Gott beruft, um sein Volk zu retten. Aber wir sehen es an Tola, Männer sind kaum bekannt. Wir sehen es auch an seinem, Männer des Friedens sind kaum bekannt, wir sehen es auch an seinem Nachfolger Jair. 3 Verse bekommt er. Und nun ein kurzer Blick als nächstes auf Jair. Wenig bekannt, aber doch auch ein Mann des Friedens. Denn auch durch ihn schenkte Gott Frieden und es heißt 22 Jahre lang. Er richtete Israel 22 Jahre lang nach Tola. Jair, da würde ich ihn kennzeichnen als der weise Vater in Israel. Tola, der Richter, der Retter Israels, er kommt, um das Chaos zu ordnen und Frieden aufzurichten, eine Grundlage zu legen. Jair baut darauf auf, um Recht und Ordnung und Frieden im Land zu sichern. Vers 3, nach ihm, nach Tola, stand auf Jair, ein Gileaditer, und richtete Israel 22 Jahre. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten, und die hatten 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs oder Zeltdörfer Jairs, bis auf diesen Tag, und liegen in Gilead. Und Jair starb und wurde begraben in Karmon. Ein Mann des Friedens. Und er hatte 30 Söhne. Er war ein Vater in Israel. Und man sieht nicht nur für seine Söhne, sondern für das Land, für Gilead, für diesen Teil des Landes mindestens. Wenn es Gott gefällt, dann schenkt er Frieden durch einen Retter wie Tola. Aber er schenkt dann auch Männer wie Jair, die diese Ordnung weiter ausbauen und den Frieden nutzen zum Segen und zum Wachstum für das Volk Gottes. Nachdem Tola also fleißig die 23 Jahre seines Dienstes genutzt hatte, um den Frieden wiederherzustellen in Israel und aufzurichten, dann stand Jair auf, um die Ordnung aufzurichten und diesen kostbaren Frieden zu festigen. Und Gott schenkt 22 weitere Jahre des Friedens. Was für ein Segen. Was für eine unverdiente Gnade. Denn wir können hier nichts erkennen, was irgendwie darauf hinweist, dass in dieser Zeit das Volk in besonderer Gottesfurcht gelebt hat. Es kommt ja gleich in den nächsten Versen wieder der Abfall. Sie waren nach Abimelech nicht besonders plötzlich einsichtig geworden und hatten Buße getan und haben zu Gott gebetet und haben sich Sabbat für Sabbat versammelt, um Gott anzurufen. Nein, davon lesen wir nichts. Es war einfach ein unverdientes Geschenk Gottes, dass nur diese zwei Männer hintereinander berufen wurden von ihm zu diesem Dienst und diese Friedenszeiten eingetroffen sind. Kein Verdienst des Volkes. Im Gegenteil, sie hatten Gott auf jede mögliche Art durch ihre Bosheit und ihren Abfall gereizt. Wenn wir schon lange Frieden haben, ist nicht, weil wir es verdient haben. Wir haben Gott auf jede Art zum Zorn gereizt. Aber dennoch, es gefällt Gott, Frieden zu schenken. Eine kostbare Gabe Gottes. Es sind gute Zeiten, diese Friedenszeiten. Und sie sollen weise und mit Energie genutzt werden, um das Volk Gottes zu festigen im Glauben. Es sind Zeiten, wo wir üben müssen, in den Ordnungen Gottes zu leben und ein stilles und ehrbares Leben vor Gott zu führen. So drückt es Paulus aus. Lasst uns für die Obrigkeit beten, damit wir weiter ein stilles und ehrbares Leben führen können. Drei Anwendungen, die wir von Jair lernen können, wie er diese Friedenszeiten genutzt hat. Das eine, Friedenszeiten sind gute Zeiten, um ein gottesfürchtiges Familienleben zu pflegen. Von Jair erfahren wir, er hatte 30 Söhne, eine große Familie, ein Segen Gottes. Psalm 127, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Jair war keiner von den Leuten, die keine Kinder wollen, damit sie sich selbst in Beruf und Hobby verwirklichen können. Jairs Köcher war gefüllt. Sein Köcher war gefüllt mit Pfeilen vom Herrn und er nutzte sie. Jeder von seinen Söhnen hatte einen Esel und eine Stadt oder ein Zeltdorf, heißt es dann, die Zeltdörfer Jairs. Und die Esel zeigen an, dass sie mobil waren. Wofür brauchst du einen Esel? Ja, sie waren unterwegs im Land. Sie war nicht nur jeder bei sich zu Hause, in seinem Zelt, bei seinen Herden. Sie war nicht nur beschäftigt, ihren eigenen Beruf auszufüllen und ihre Familie zu ernähren, ihre große Familie zu ernähren. Sie waren auf ihren Eseln unterwegs im Land, um im Dienste ihres Vaters zu richten. Um jeder in seinem kleinen Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, hier herrscht Frieden. Und wenn der Vater sie dann versammelt hat, stelle ich mir manchmal so vor, am Abend kamen sie dann auf ihren Eseln, alle zur Hausandacht und so weiter und sagte, na, wie sieht's bei euch auf dem Dorf auf? Und dann rufte sie der Namen der Reihe nach auf und jeder konnte sagen, bei uns ist Ruhe. Und der andere sagte vielleicht, na, bei uns ist ein kleines Problem, kannst mir mal sagen, was ich jetzt machen soll und so. Und dann, ja, morgen reizt ihr wieder hin und dann, ja. Da, überall waren die Leute von ihm, seine Söhne, und sorgten dafür, dass Ruhe herrschte im Land. Frieden. Es war eine Friedenszeit. Er hatte seinen Köcher gefüllt und sie konnten auf diese Art und Weise den Frieden aufrechterhalten. Sie zeigen, du kannst neben deinem Beruf doch immer noch was tun für die Gemeinde Jesu. Und wenn es ein bisschen ist, nur so ein kleines Zeltdorf, wo du dafür sorgst, dass Frieden und Ruhe ist. So, jeder der Söhne hatte seinen Wirkungsbereich, in dem er für Ruhe und Frieden und Ordnung herrschte. Das ist ein schönes Bild. Es war Frieden in Gilead. Und es ist wunderbar, wenn Gott Frieden schenkt. Die Kürze des Berichtes soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Weisheit braucht, den Frieden zu bewahren, und dass es Arbeit ist, den Frieden zu wahren. Und ja, ihr als Vater in Israel, er zeigt etwas von dieser friedevollen Weisheit von oben, wie Jakobus sie dann nennt im dritten Kapitel seines Briefes. Und wir können fragen, wie kann Friede und Sicherheit im Land erhalten und gesichert werden? Und sicher lernen wir von Jair, zuerst muss der Frieden und die Ordnung in der Kernzelle des Lebens, der Gesellschaft herrschen, in der Familie. Er hätte das nicht machen können, wenn seine Söhne rebellisch gewesen wären und jeder vielleicht so eine Gesinnung wie der Abimelech hatte, den anderen Brüdern misstrauen, am liebsten sie auf einem Stein umbringen. Es war Frieden unter den Söhnen Jairs und so war Frieden im Land. Und wir lernen daraus, die Familie muss auf Gottes Wort aufgebaut werden. Die Kinder müssen erzogen werden im Gehorsam gegenüber den Eltern, in Frieden miteinander, dass sie sich nicht streiten. Wir sehen das bei Abimelech, wohin das führt. Sie müssen in Gottesfurcht zum Dienst erzogen werden, dass sie von früh auf lernen, du lebst nicht für dich selbst, nicht für dich allein. Es kommt nicht darauf an, dass du alles kriegst, was du dir wünschst, sondern Gott hat dich dafür gemacht, um in dieser Welt zu dienen. Alles, was du hast und was du bist, hast du Gott zu verdanken. Lebe in dieser Dankbarkeit und übe diese Dankbarkeit in selbstlosen Dienst an dem Nächsten. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu dienen, indem wir unserem Nächsten dienen. Das müssen wir unseren Kindern früh beibringen und sie darin erziehen. Die Söhne Jairs zogen auf ihren Eseln durch Gilead und das war praktisch sein verlängerter Arm für seine Richtertätigkeit. So war Frieden im Land. Jair lehrte seine Söhne Recht und so konnten sie Recht üben und Frieden bewahren. Er war ein weiser Vater in Israel. Ein gottesfürchtiges Familienleben dient dem Frieden der Gemeinde und dem Frieden des Landes. Nun eine zweite Anwendung. Zeiten des Friedens sind Zeiten, die wir nutzen sollen. Zweifellos sind Friedenszeiten ein Geschenk Gottes, das wir nutzen sollen. Friedenszeiten sind glückliche Zeiten. In den Tagen Tolas und Jairs erfuhr Israel das Glück eines Volkes, über das es wenig zu berichten gibt. Vorher gab es viel zu berichten, ganzes langes Kapitel Mord und Totschlag. Jetzt ein paar Verse, es gibt nichts zu berichten, hier ist Frieden, alles gut. Das Glück eines Volkes, über das es wenig zu berichten gibt. Schlag die Zeitung auf, von welchen Völkern lesen wir, von welchen Gegenden der Erde, da wo Frieden herrscht. Es ist eine elende Sache, in den Schlagzeilen zu stehen. Es ist da, wo Krieg, Chaos, Not herrscht. Das Glück wohnt im Stillen, im Verborgenen. Da, wo ein Mann fleißig seiner Arbeit nachgeht, seine Frau zu Hause die Kinder umsorgt, da, wo jeder Einzelne, ob verheiratet oder nicht, jeder Einzelne eine Aufgabe hat, um der Gemeinschaft zu dienen, da wohnt das Glück im Stillen und Verborgenen. Wenn Männer auf Schlachtrossen in den Kampf ziehen, das steht in der Zeitung. Wenn Männer auf Eseln durch die Gegend reiten und für Frieden und Sicherheit sorgen, das ist keine Schlagzeile wert. Ein stilles, heimliches Glück, wenn dienstfreudige Söhne auf Eseln reiten, um den Frieden zu fördern. Wir können zum Beispiel bei David fragen, wann war die glücklichste Zeit in Davids Leben? Als er zum König ernannt wurde, in der Zeit am Hofe Sauls, des Königs, oder später auf dem Königsthron? Sicher nicht. Wenn wir das ganze Leben Davids uns angucken, von vorne bis hinten, all das waren Zeiten von großer Not. Und seine glücklichste Zeit war sicher dort auf den Feldern Bethlehems, wo er die Schafe seines Vaters gehütet hat und Psalmen wie Psalm 23 wahrscheinlich geschrieben hat. Das Glück wohnt im Verborgenen. Zeiten des Friedens sind glückliche Zeiten. Aber nicht Zeiten zum Träumen, sondern Zeiten, die wir nutzen sollen. Zeiten der Stille, die wir nutzen, um geistlich zu wachsen. Diese Stille, die wir nur im Frieden finden und nicht in Kriegszeiten, in Notzeiten, sondern im Frieden, wo wir uns Tage der Stille nehmen können, Zeiten der Stille nehmen können, jeden Tag eine stille Zeit nehmen können. Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 30, Vers 15, so spricht der Herr, Jehova, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, in Stille sein und in Vertrauen ist eure Stärke. Hast du in deinem Leben genug Ruhe, um still zu werden vor Gott, wenigstens einmal am Tag, wenigstens morgens, bevor du dich in die Hektik des Tages begibst, wenigstens am Sonntag, am Ruhetag des Herrn, hast du Zeit dieser Stille, wo du den Frieden Gottes genießt, um einfach auf Christus zu schauen, sein Wort zu genießen, im Gebet dein Herz auszuschütten, die Stille vor Gott zu genießen und so im Vertrauen zu ihm zu wachsen? Der Prophet sagt, da würdet ihr gerettet werden. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke. So, in Friedenszeiten müssen wir das besonders kultivieren, denn hier haben wir wirklich die Gelegenheiten dazu. Meint ihr, die Flüchtlinge, die unterwegs sind von Syrien hierher oder von sonst wo hierher, die können jeden Morgen in Ruhe stille Zeit machen? Oder die in den Flüchtlingslagern sind jetzt, gibt es ja auch Christen? Was werden die für eine stille Zeit haben? Wir haben das Vorrecht, diesen Frieden zu genießen. Wir können Zeiten der Stille haben. Oder meint ihr, unsere verfolgten Geschwister, die verfolgten Christen in Nordkorea oder in muslimischen Ländern, sie können so die Mittel der Gnade nutzen wie wir, dass sie ihre Bibel in Ruhe lesen, dass sie Zeiten des Gebetes haben, dass sie sich zum Gottesdienst versammeln, dass sie evangelisieren können. All das sind doch Vorrechte, die wir hier haben, weil Gott uns eine Friedenszeit schenkt. Ja, was sollst du jetzt machen? Nimm deinen Esel und geh los und nutz die Zeit, um für Frieden im Land zu sorgen. Zeiten des Friedens sind kostbare Zeiten für Evangelisation, für Gemeindegründung, für Mission. Und Jesus sagt dazu in Johannes 9, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jetzt ist es Tag. Jetzt ist Zeit. Wir können Traktate verteilen. Und wir können uns stille Zeit nehmen, wo wir selbst geistlich wachsen, damit wir in all dem Gott die Ehre geben. Zeiten des Friedens sind auch Zurüstungszeiten. Nicht allein soll jeder die Zeit nutzen, um geistlich zu wachsen. Als Gemeinde müssen wir diese Zeiten nutzen, um junge Christen zuzurüsten. Um junge Christen zuzurüsten, das Banner zu übernehmen und das und neues Land zu gewinnen. So wie die Söhne Jairs. Sie waren mal klein, aber er hat sie gelehrt. So reitet man auf einem Esel und das ist das Ziel. Da gehst du hin, hier ist dein Dorf und hier ist dein Dienst und hier richtest du das Recht Gottes aus. Und wir sollen das als Gemeinde tun, junge Christen zurüsten in diesen Friedenszeiten. Wir haben diese Freiheit jetzt. Niemand hindert uns daran. In anderen Ländern ist das anders. Wollen wir uns bewusst sein, dass das ein kostbares Geschenk Gottes ist? Jairs Söhne, das waren seine Timotheusse, würden vielleicht neutestamentlich sagen. Das waren die, die er zurüstete, um in der Gemeinde zu dienen. Und er nutzte diese Friedenszeiten in Israel als ein weiser Vater, nicht nur seiner Söhne, sondern Israels. Seine Söhne waren geschickt, jeder ein Zeltdorf zu verwalten. Nun, aber bei dieser Anwendung ist doch auch ein Wort der Ermahnung angemessen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, deswegen habe ich noch die Verse 6 bis 9 dazu gelesen vorhin, dann erfahren wir, dass sofort nach dem Tod Jairs, kaum war das Grab zu, dieser Abfall Israels wieder offenbar wurde. Und es wird aufgezählt, wie sie allen Götzen in allen umliegenden Ländern gedient haben. Sie haben alles importiert, was es auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten gab. Und haben allem gedient, sie haben dem Herrn nicht gedient. Alle Götzen haben sie verehrt. Und wenn ich das lese, frage ich mich, wo sind jetzt die Söhne Jairs? Wo sind jetzt die Söhne Jairs? Sie waren nicht mit ihrem Vater gestorben. Sie war noch nicht im Grab. Sie hat noch ihre Esel. Hatten sie dem nichts entgegenzusetzen? Können nicht 30 Mann aufstehen und das Banner Gottes nehmen und sagen, hier, her zu mir, alle, die dem Herrn nachfolgen wollen? Und wenn alle anderen abfallen und wenn ihr den Götzen dienen wollt, hier bei uns ist eine Familie, ein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, sammelt euch um uns, hier ist eine Gemeinde Jesu. Wo sind sie? Waren sie geschickt, diese Zeltdörfer zu verwalten, dort Recht und Frieden zu wahren, solange der Vater lebte und danach nicht mehr? Wir hören nichts mehr von ihnen, aber das stimmt mich traurig. Und es bringt mich zu der folgenden Anwendung. Für uns als Gemeinde, es reicht nicht, als Gemeinde und als Eltern, es reicht nicht, unsere jungen Leute zuzurüsten, dass sie hier und heute dem Herrn dienen können. Ist notwendig, aber es reicht nicht. Heute haben wir Frieden und Freiheit in Deutschland. Meint ihr, das bleibt noch lange so? Für immer? Meint ihr, wenn unsere jungen Leute, die heute hier sitzen und 16 oder 18 sind, wenn die in unserem Alter sind, dann wird immer noch Frieden und Freiheit in Deutschland sein wie heute? Die Zeichen der Zeit stehen anders. Wenn es so ist, dann haben wir viel Grund, dem Herrn zu danken. Aber wenn es anders ist, dann haben wir keinen Grund, überrascht zu sein. Was wird die Welt von morgen sein? Sollen wir nicht unsere jungen Leute, die nächste Generation zuzurüsten, in einer Welt zu leben, in der Christen weniger Freiheit haben, als wir es heute genießen? Ja, vielleicht in einer Welt zu leben, in der Christen in den Medien heftig angegriffen werden, am Arbeitsplatz diskriminiert werden, vielleicht täglich verfolgt werden, wo vielleicht Gesetze gemacht werden, die es schwer machen, uns hier in diesem Land noch als Christen uns zu bekennen. Wo Gesetze gemacht werden, die Evangelisation schwer oder unmöglich machen. Sollen wir nicht unsere jungen Leute zuzurüsten, in einem Deutschland zu leben, in dem alle von Gott abgewichen sind, so wie zu der Zeit, die ab Vers 6 hier beschrieben wird, indem sie allen möglichen Götzen des Materialismus und Islam und wie es alles heißt, dienen, nur nicht dem lebendigen Gott? Sollen wir nicht unsere Kinder zurüsten, dass sie dann gerade stehen und sagen, und wenn sie alle abfallen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen? In einem Land, wo morgens der Ruf des Muezzins über viele Dächer schallt oder wo Schulen und öffentliche Einrichtungen mehr und mehr von Gewalten besessen werden und geprägt werden, die gottfeindlich und christusfeindlich sind. Ist das nicht, was wir erwarten müssen, wenn wir die Zeichen der Zeit beurteilen? Und ihr Jungs und Mädchen, es ist gut und wichtig, dem Herrn heute und hier zu dienen, aber nutzt die Zeit, damit ihr den Herausforderungen von morgen gewachsen seid. Die Welt wird nicht besser. Im Gegenteil. Ihr braucht keine Angst haben. Das ist nicht der Sinn. Das ist nicht das, was ich sage. Ihr braucht keine Angst vor dem Morgen zu haben. Aber ihr müsst das heute nutzen, um eure Bibel zu studieren, um im Glauben zu wachsen, um stark in der Gnade zu werden, die in Christus Jesus ist. Lernt euren Katechismus, lernt eure Bibelverse auswendig, übt gute Gewohnheiten ein, um im Glauben zu wachsen. Gute Gewohnheiten, die ein Leben lang halten, egal wie stark die Anfechtungen von außen sind. Gute Gewohnheit, jeden Tag mit dem Gebet und mit der Bibellese zu beginnen. Jeden Tag zu beginnen mit Danksagung an Gott und mit Blick auf zu unserem Erretter. Im Vertrauen, dass er mich in dieser Welt erhalten wird, egal wie schlimm sie ist und egal wie die Gottlosen toben. Gute Gewohnheiten, die halten ein Leben lang. Die verfolgten Christen können heute nicht die Mittel so nutzen wie wir. Aber wir können es. Wir können auch heute uns zurüsten und die Zeit des Friedens nutzen. Wachst im Glauben, vertraut auf Christus. Nur dann könnt ihr auch morgen bestehen, wenn wir Alten nicht mehr da sind. Denkt an die Söhne Jairs. Diese wenigen Verse lehren uns, Zeiten des Friedens zu nutzen. Eine dritte, sehr kurze Anwendung noch. Zeiten des Friedens sind Zeiten, Frieden mit Gott zu machen. Nicht nur den Frieden zu nutzen, sondern Frieden mit Gott zu machen. Für all diejenigen, die jetzt noch nur an dem äußeren Frieden leben und sagen, Friede und Sicherheit, es wird schon immer so weitergehen. Es gab immer wieder diese Zeiten, die Propheten sprechen davon, dass die Leute gesagt haben, ach, es geht uns doch gut und komm, so können wir immer weiter leben und das mit Gott, das wird schon auch irgendwie gut gehen. Nein, Zeiten des Friedens sind Zeiten, mit Gott in Ordnung zu kommen und Frieden mit Gott zu machen. Jetzt reiten die Boten des Friedens auf ihren Eseln durchs Land, bildlich gesprochen. Jetzt wird die liebliche Botschaft des Friedens verkündigt, das Evangelium von Jesus, dem Friedefürsten. Jetzt wird das Evangelium vom Heiland Jesus Christus an jeder Ecke verkündigt. Jetzt kannst du eine Bibel haben und so viele gute christliche Bücher, wie du nur irgendwie lesen kannst, die dir helfen, das Evangelium, die dir helfen, Gott zu verstehen. Jetzt ist kein Mangel an Geld und Zeit oder Gelegenheit. Alles, was nötig ist, mit dem Herrn Frieden zu machen, ist im Überfluss vorhanden. Es gibt keine Entschuldigung. Keiner, der jetzt nicht zu Christus kommt, kann sagen, oh, ich hatte keine Chance, keine Gelegenheit, keine Bibel, habe es nie gehört, was auch immer. Es gibt keine Entschuldigung. In Friedenszeiten gibt es weniger als irgendwann Entschuldigungen dafür, nicht zu Christus zu kommen. Komme jetzt zu Gott, suche jetzt Gottes Angesicht, geh jetzt durch die schmale Pforte. Denn jeder Friede in dieser Welt ist kurz. Es ist nur ein schwaches Abbild auf den Frieden des Himmels, der kein Ende haben wird. Und dort wird der Frieden nie von Leid und Geschrei oder Krieg unterbrochen. Aber hier auf der Welt, jeder Friede hat ein Ende. Und darum Nutze diese Zeit des Friedens, um Frieden mit Gott zu machen durch Jesus Christus, solange es noch Zeit ist. Wie lange auch immer dauern mag dieser Friede, es wird ein kurzer Friede bleiben. Dieser Friede hier auf dieser Welt, den wir jetzt noch genießen. Und dann kommt das Gericht. Und wenn du da nicht errettet bist, dann ist alles aus und vorbei. Aber für uns Erlöste fängt dann alles erst an. Wenn Jesus, unser Retter, unser Friedefürst, kommt, dann wird er den ewigen Frieden aufrichten. Dann werden wir diesen Frieden eingehen und ihn ehren für immer. Und dann wird die Bosheit der Gottlosen endgültig auf ihren Kopf kommen. Und wie wir es im letzten Vers von Kapitel 9 gelesen haben, der Fluch wird eintreffen. Gott ließ ihre Bosheit auf ihren Kopf kommen. Sieh zu, dass du nicht zu den Gottlosen gehörst an diesem schrecklichen Tag des Gerichtes. Aber wenn dieser Fluch vollzogen ist, dann wird endgültig Gerechtigkeit und Friede herrschen. Und dann werden die uralten Verheißungen erfüllt werden, die wir auch im Jesaja lesen, Kapitel 32. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Herr Jesus, komme bald. Amen.